AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hallo meine lieben Enliven People und willkommen damit zu einer neuen Review hier auf Enliven. Es geht um Assassin's Creed Shadows. Ubisoft hat sich jetzt seit 23 nicht mehr mit einem neuen Teil gemeldet. 23 kam Mirage raus, 2020 das letzte Hauptspiel, also Valhalla. Da liegen 5 Jahre zwischen Valhalla und Shadows und nun ist es da. Es ist ja irgendwie viel länger drüber diskutiert worden, kontroversiert worden. Dieses Spiel hat so viel abbekommen und dabei hat es fast noch nicht mal eine Gameplay-Szene gezeigt, aufgrund von Entscheidungen, die manchen Leuten, relativ wenigen Leuten, aber manchen Leuten haben diese Entscheidung nicht gefallen. Und ich bin sehr froh, dass Ubisoft da stark geblieben ist und nicht eingeknickt ist. Lasst uns über ein sehr interessantes Assassin's Creed-Spiel sprechen. Das ist jetzt ein interessantes Vorzeichen hat, denn das ist ja sogar auf mehreren Ebenen spielentscheidend für Ubisoft, da die nämlich gerade in der Krise stecken, wie viele andere Unternehmen, seitdem die große Goldrauschblase der Pandemie geplatzt ist. Während dieser Zeit wollten immer mehr Leute Videospiele spielen und dann wollten die Unternehmen immer mehr Videospiele und noch größere Videospiele produzieren. Das Problem ist nur, die Pandemie ist vorbei und die Leute gehen wieder nach draußen und zocken jetzt halt weniger. Und anstatt das Ruder halt rumzureißen, geht es eigentlich nur noch weiter geradeaus und Spiele müssen immer nur noch größer statt kleiner werden und deswegen müssen immer mehr Leute gekündigt werden statt weniger. Und aktuell ist es so, dass diese Unternehmen alle nur noch All-In gehen können mit ihrem Riesenbudget, weil sie das eben auf ein Spiel konzentrieren. Und wenn das nicht sich vierfach zurückverkauft, dann ist es vorbei und das Studio muss dicht machen. Ubisoft wiederum hatte noch paar Reserven, die konnten sich im Gegensatz zu anderen Studios ein paar Fehlschläge erlauben. Es waren aber jetzt in letzter Zeit schon mehrere wirtschaftliche Fehlschläge. Siehe Avatar, siehe Star Wars Outlaws, siehe Skull and Bones. Ich will da gar nicht so krass im Detail drauf eingehen, was jetzt genau der Grund ist. Und das sind multikausale Gründe, warum diese Spiele nicht funktioniert haben. Wahrscheinlich, weil sie keine wirklichen Selling Points hatten. Die Konkurrenz war im selben Monat viel zu hoch. Bei Skull and Bones müssen wir darüber sprechen, dass es sich 10 Jahre in der Entwicklungshölle befunden hat und auch schon, ehrlich gesagt, da es jetzt das Gameplay aus Assassin's Creed Black Flag als ein Multiplayer ist. Ganz ehrlich, wir hätten alle lieber das Remake von Assassin's Creed Black Flag gehabt, als dieses Spiel, das irgendwie niemand mehr spielen möchte. Vielleicht sind ja auch diese Spiele schlecht vermarktet gewesen. Vielleicht kann Ubisoft auch am ehesten nur Assassin's Creed verkaufen und alle anderen Spiele eben nicht. Und das könnte man auch sagen, die Zahlen waren einfach viel zu hoch gesetzt und dann hat es sich eben nicht verkauft. Vor diesem Hintergrund soll Assassin's Creed Shadows es wuppen. Es ist unsicher, ob es jetzt reicht nach diesen Fehlschlägen von Ubisoft, ob es überhaupt reicht, wenn das Spiel sich krass verkauft, ob das überhaupt dafür reicht, das Unternehmen zu retten. Ubisoft hat jetzt schon Rettungspläne eingeleitet. Sie verkaufen Anteile, damit noch mehr Unternehmen einsteigen. Dazu wird wahrscheinlich auch der Gaming-Riese Tencent gehören, der so James Bond Spectre-artig sowieso schon in diversen Unternehmen drin steckt. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber lasst uns heute in dieser Review uns Assassin's Creed Shadows im Speziellen angucken, weil das ja tatsächlich auch eine Reihe ist, die schon sehr, sehr lange existiert und nicht durch die Bank nur generisch, nicht durch die Bank nur schlecht ist, sondern sehr, sehr viele Gesichter angenommen hat, während sie gleichzeitig mainstreamig bleiben muss. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme bei Assassin's Creed. Dieses Ding hat so Schwierigkeiten, ein Gesicht, einen Charakter zu entwickeln, weil es ein Spiel für alle sein muss. Und ich füge noch mal hinzu, weil das ja auch irgendwie auch von Belang ist, warum verkaufen sich die einen Spiele besser, warum verkaufen sich Spiele schlechter und wie viel Einfluss hat unsere Meinung und können wir überhaupt richtige Aussagen darüber treffen, dass Spiele aus bestimmten Gründen gescheitert sind? Denn das zeigt sich vor allem bei Assassin's Creed Valhalla. Das mögen wir als Hardcaller oder wie auch immer wir uns betiteln, das dürfen wir als einen Teil bezeichnen, der wirklich sehr langweilig ist, weil er einfach auch viel zu lange gedauert hat und sehr repetitiv war. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass es sich 20 Millionen Mal verkauft hat. Valhalla, auch wenn viele das kritisieren und man meint, ja, RPG-technisch schwächelt Ubisoft jetzt hier wieder sehr stark, ist es dennoch der beste Teil, also der wirtschaftlich gesehen der Teil, der sich am besten verkauft hat. Und so finde ich es halt spannend. Unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Perspektiven, so unterscheiden sich die Realitäten und deswegen ist auch so eine Aussage wie, ja, aber Valhalla, die Reihe muss gerettet werden. Das ist interessante Frage, aus welcher Perspektive muss es gerettet werden? Denn Valhalla war an sich ein Erfolg. Die Sache ist nur die, sie müssen darauf aufbauen und sie müssen diesen Erfolg vervielfachen, gerade eben, weil Games immer teurer werden, Games immer größer werden und dadurch auch immer mehr Geld einnehmen müssen. Was ist Assassin's Creed? Es ist Next-Level-Geschichtsunterricht. Es ist die Zeitreise in historische Settings. Das kriegt ihr in keinen anderen Spielen. Das sind so die Punkte, die dieses Spiel, die diese Reihe für sich hat. Man muss aber auch fairerweise sagen, Assassin's Creed und Ubisoft gewinnen, haben noch niemals einen Gameplay-Design-Preis gewonnen. Und auch bei den Open Worlds gewinnen sie keine Preise dafür, dass das irgendwie super lebendige Welten sind. Nein, es sind wirklich erstaunliche Kulissen, die in einem Discovery-Modus fantastisch funktionieren. Aber seit jeher hat es Ubisoft nicht geschafft, mir eine Welt zu präsentieren, die ich für glaubwürdig halte. Ich halte all diese Welten für wunderschön und interessant. Es fühlt sich aber für mich auch wie ein Museum an. Es ist für mich kein realer Ort, wenn dort eben nur dort irgendwelche NPCs rumlaufen. Assassin's Creed steht außerdem für Dan Brown Verschwörungsplots, eine Alternate History, der Eden-Splitter und der Eden-Apfel und Napoleon hatte auch einen. Also sie spielen mit der Geschichte und zeigen reale Bezüge und fiktive Bezüge. Es geht oft um Rache, es geht eigentlich immer nur um Rache und es geht meistens darum, die Templer zu besiegen. Und es gibt um die ewige Frage zwischen Stealth und Action-RPG, weil sich ja seit 2017, seit Assassin's Creed Origins, hat sich das Blatt ja gewendet. Bis Assassin's Creed Syndicate aus 2015 war Assassin's Creed eine Stealth-Reihe, nicht so stealthig wie Hitman, aber es war von den Mainstream-Spielen noch ein Stealth-Spiel. Und seit Origins ist es ja eher in die RPG-Richtung gegangen. Und damit hat der Stealth, ist der immer weiter in den Schatten gerückt. Es ging deutlich mehr ums Dark Souls-artige Kämpfen. Und was wir noch über Assassin's Creed festhalten können, ist nämlich das große Problem. Und das ist das Eigentliche, worum es bei Assassin's Creed geht. Und wenn man sich fragt, soll man den nächsten Teil kaufen? Es ist das Problem, dass all diese Spiele 30 Stunden länger dauern, als sie eigentlich Spaß machen. Weil sie meistens am Anfang präsentieren, was an ihnen neu ist und dann aber in die gleiche Formel eben abtauchen. Ist halt die Frage, ob man in so einer Dimension, wenn man so eine gewaltige Spielzeit erreichen will, ob es überhaupt möglich ist, da immer Handgemachtes und nicht Generisches zu haben. Ubisoft steht immer vor dem Druck, gigantische Welten zu füllen und das lässt sich in diesem Umfang immer schlecht super individuell machen. Und ich finde, Assassin's Creed Shadows geht da wirklich einen sehr interessanten Weg, während nämlich die meisten anderen Spiele fand ich alle wirklich, also da war diese Kunst des Kaschierens, dass es eigentlich immer nur dasselbe ist, dieser Zauber hat sich sehr, sehr schnell aufgelöst. Und ab dem Punkt habe ich dann auch nicht mehr weitergespielt. Und Shadows geht da einen sehr interessanten Weg. Bevor ich mit euch im Detail darauf eingehe, was ich jetzt nur, das ist wirklich nur ein Ersteindruck, das ist, also ihr werdet von mir selten zum Release eine Review hören, wo ich das gesamte Spiel gespielt habe, daran habe ich persönlich auch kein Interesse und ich finde, man kann ein Spiel auch bewerten, wenn man es nicht durchgespielt hat und ich weiß auch nicht, ob man genauso wenig, wie man alle Bücher zu Ende lesen muss, so muss man auch nicht alle Spiele zu Ende spielen. Ich weiß nicht, ob man dann erst von einer finalen Erfahrung sprechen kann. Ich glaube, die individuelle Erfahrung bemisst sich halt an einem individuellen Gefühl und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt genug gesehen, dann müsst ihr auch nicht mehr da sein. Also dann müsst ihr auch nicht mehr in dem Spiel drin sein. Ich habe vor kurzem mit Fragnard mich dazu ausgetauscht und wir können beide sagen, Ubisoft hat hier gut abgeliefert. Und zwar nicht nur gut, sondern wirklich gut. Also da gibt es keine Gratis-Vorschuss-Lorbeeren mehr, denn man muss fairerweise sagen, wir kennen diesen alten Trick, dieses, was sie halt mit Assassin's Creed machen und sie müssen sich verbessern, weil es halt sonst immer dasselbe ist und sie müssen performen, sie müssen noch einen draufsetzen, um auch Leute wie uns beispielsweise, also um auch andere Leute, die damit schon so viel zu tun hatten, abzuholen. Ich glaube, die beste Erfahrung für jeden Menschen ist, wenn er das erste Mal ein Assassin's Creed Spiel spielt, weil dann ist alles frisch für ihn. Es wird umso schwerer, je mehr man davon konsumiert hat und umso wichtiger ist es, dass diese Spiele dann abwechslungsreich und frisch bleiben. Lasst uns kurz mal in den Call mit Fragnard reinhören.
Mein aktueller Stand ist, glaube ich, so 85 von 100 Punkte. Auf einem Level eigentlich wie Odyssey, würde ich persönlich sagen. Aber ich fand Odyssey auch toll. Ne? Das ist halt so. Ne? Also ich würde sagen, es ist wirklich, es schwimmt auf einem Level mit Odyssey und Origins. Ja, also das macht Ubisoft oft, so wie du es beschrieben hast, eher generisch. Hier haben sie sich getraut, was zu erzählen am Anfang, ne? Und dem auch Zeit zu geben. Das wird auch ungewohnt sein. Für manche wird das vielleicht sogar ein Kulturschock sein, dass sie da erstmal anderthalb, zwei Stunden lang Intro zocken mit diversen Cinematics und langen Dialogen. Na, das da ist schon ein bisschen gewagter, sag ich mal, für den gewohnten AC-Zocker der letzten ACs. Aber es ist natürlich auch eine schöne Änderung für die Leute, die auf eine Story stehen und da vielleicht auch Emotionen und Empathie aufbauen wollen und nicht einfach nur rein ins Gemetzel und das nächste Kettenattentat performen. Ja. Ja, also gerade wenn du dann in so einen Gewittersturm reinkommst und es blitzt und auf einmal ist es hell und dann wieder dunkel, das sind natürlich die Momente, die sind selten und das schätzt du dann auch. Also den Regen schätzt natürlich dann Nao oder Jaske nicht so, aber du hinterm Bildschirm schön warm eingepackt. Du darfst das ruhig schätzen, die verschiedenen Jahreszeiten. Das macht so viel Ästhetik aus, so viel Abwechslung auch. Wenn du dann wirklich 2,5 Stunden, 5 Stunden Winter hattest oder was, dann freust du dich einfach, okay, jetzt blüht es hier überall und es ist Frühling und das macht das Erlebnis halt total anders in den verschiedenen Regionen. Und deswegen hast du auch nicht so dieses, das habe ich schon 1 Million Mal gesehen, Gefühl, sondern es sieht öfters mal, je nachdem, wie du natürlich auch spielst, dann eben anders aus, wenn du wieder in diese Region kommst. Trotzdem muss man natürlich sagen, Open-World-mäßig ist es noch eine klassische Ubisoft-Open-World, meiner Meinung nach. Du hast immer noch die Orte, die du abgrinden kannst, nicht musst, und die dann auch manchmal so mittelbelohnt sind. Ja, also den 17. Schrein habe ich dann irgendwann nicht mehr gefühlt. Also es hat sich leider bewahrheitet, muss ich an der Stelle sagen. Es fühlt sich so an, als wäre das Spiel für Naoe programmiert worden, muss ich aus meiner Warte leider sagen. Er hat ganz andere Stärken und das kommt rüber. Das finde ich cool, aber ne, es ist halt wirklich rein optional. Hast du Bock, ein Fort komplett außen oder eine Burg komplett auseinanderzunehmen und alle wegzubashen? Ja, dann hallo Jaske, die Dampfwalze. Meistens macht es mir aber mehr Spaß dann auch mit Naoe, weil halt auch, wenn du entdeckt wirst, das ist wirklich bestrafend und das macht es natürlich sehr aufregend. Assassin's Creed hat sich nie mehr nach Assassin's Creed angefühlt als mit Naoe. Das ist halt, es fühlt sich so gut an und so richtig. Und es gibt auch so viele Parcours-Optionen jetzt doch nochmal in der Open World. Erst dachte ich so, hä, eigentlich nicht, aber wenn man darauf achtet, wo der Kantenmaler so unterwegs war, oh, es gibt auch so viel, wo du dann hochklettern kannst und dann hast du da ganze Pfade, die sich dir eröffnen. Ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Angst jetzt nach Kingdom Come Deliverance 2, dass ich das Spiel zu flach finde, weil das Spiel ja, also KCD2 ist ja wirklich unglaublich tief. Ne? Das, da reicht AC Shadows, muss man ehrlicherweise sagen, nicht dran, was die tiefe Abläufe der NPCs und so weiter angeht. Dass die Tiefe des Logik-Levels, aber ich glaube, dass KCD2 da vielleicht auch ein bisschen over the top vielleicht für den Casual Gamer ist. AC macht da schon viel richtig und ich glaube, gerade Leute, die Odyssey so gefeiert haben, einfach ein bisschen die Open World abgrasen, ein bisschen die Story zocken, ein bisschen Character Progression, Skill Trees erkunden. Das ist schon gut. Das ist so Assassin's Creed-y, das Spiel von der Mechanik her von ihr. Und auch von der Story her würde ich sagen, es ist schon sehr Assassin's Creed-mäßig. Also da, ja, glaube ich, macht man wenig mit falsch. Vor allem, wenn man die letzten Teile mochte, wenn man Odyssey mochte, Origins, vielleicht sogar Valhalla. Aber auch Mirage vom Gameplay her, da schließt Naoe ja wirklich so ein bisschen an. Ich glaube, wenn man die oder eins der letzten Spiele geliebt oder gemocht hat, wird man auch das hier mögen. Also da ist es überhaupt keine Überraschung, was jetzt dabei rauskommt, so im Endeffekt. Sondern man kann es ganz genau einordnen. Das finde ich immer gut. Das war ja bei Mirage schon gut. Man konnte ganz genau eigentlich sagen, okay, das und das wird es. Und auch hier kann man das wieder für die Spielerschaft sehr gut einordnen. Das heißt, ich hoffe, dass niemand von den Menschen, die heute dieses Video hier hören oder Podcast hier hören, dass die dann einen Fehlkauf machen. Sondern dass die das jetzt ganz genau einordnen können und wissen, ja, es wird ähnlich wie immer, aber mit ein bisschen anders, storymäßig ein bisschen anders, schöne abwechslungsreiche Welt, vor allem durch Seasons und Wetter und die Option auf den zweiten Charakter, was aber nicht so wirklich verpflichtend ist. Ja, finde ich eigentlich eine gute Sache.
Und ich finde, da sagt er viel Wahres, denn das ist, anstatt dass sie immer dasselbe machen, konzentrieren sie sich jetzt anscheinend darauf, die besten Sachen aus allen Spielen zusammenzuführen. Die Story von Assassin's Creed Shadows erinnert sehr stark an den Racheplot in Assassin's Creed Origins, wo wir uns von einer Person zur anderen morden mussten, weil wir einfach nicht genau definieren konnten, wer jetzt unser Kind umgebracht hat. Während wir jetzt Assassin's Creed Shadows ebenfalls ein Familienmitglied rächen müssen und dafür eine ganze Bande ausschalten sollen. Das ist der Plot. Was das Gameplay angeht, ist es interessant, weil ich finde es ganz gut. Aus Assassin's Creed Valhalla haben sie jetzt quasi das RPG-System übernommen, was ich noch viel wichtiger finde. Und da war mir Mirage tatsächlich wirklich balsam für meine Seele. Der Stealth. Der Stealth kam zurück und zwar auch konsequenter Stealth und nicht nur, ja, wir haben eine versteckte Klinge und damit ist der Stealth wieder drin. Nein, gebt mir Missionen, wo ich wirklich Stealth-artig spielen kann. Also versucht es nicht zu verkomplifizieren und versucht auch nicht Stealth einzubauen, während ihr eigentlich von uns Action-Gameplay haben wollt. Und die vierte Sache, und das sieht, also ich betrachte eher Shadows als das, nicht das nächste Origins, aber Origins 2. Und was ich damit meine, ist, Origins fühlte sich plötzlich wieder frisch an. Nach Assassin's Creed 3 und Black Flag und das ganze Schiffsgedöns, dann hatte man Unity, da waren diese Koop-Missionen, also jedes Assassin's Creed steht ja für eine bestimmte Sache und Syndicate stand für fast gar nichts mehr. Also das, man hatte gemerkt, sie hatten alles aufgebraucht, sie brauchten was Neues und Origins war plötzlich wieder super frisch. Ist auch einer der Teile, von denen ich empfehlen würde, also wenn ihr nur möglichst wenig Assassin's Creed spielen wollt, sage ich, spielt Assassin's Creed 2, spielt Assassin's Creed Origins. Und so fühlt sich jetzt Shadows an. Es ist wieder genügend frisches Material da. Schauen wir uns das an. Und ich finde die Mixtur richtig gut. Und Fragnant vergleicht es mit SC Odyssey, weil es für ihn so eine Fusion ist. Und ja, diesen Teil sehe ich auch. Shadows ist wieder eine Fusion. Odyssey hat ganz viel aus Origins aufgegriffen, noch mehr Raum eingenommen, noch mehr Gameplay-Möglichkeiten geliefert, andere Sachen ausgebaut. Da hat mich das Setting eher gelangweilt. Und Shadows ist jetzt wieder eine Fusion von mehreren Dingen. Ist interessant zu beobachten, welches Assassin's Creed als nächstes wieder solche Sachen miteinander fusioniert, weil ich fand, auch ein Valhalla hatte dann gegenüber einem Odyssey nicht mehr so den strongen Punkt. Denn der Norden als Setting war spannend, Englerland war super langweilig und dann war es eigentlich alles, was wir aus den anderen Teilen schon kannten. Also Ubisoft wird nicht bei jedem Teil immer was super Neues oder nochmal eine neue Ebene erreichen, aber gerade die Teile, wo Ubisoft das tut, sind spannend und ich würde auch Assassin's Creed Shadows dazu zählen. Dann gucken wir uns nämlich jetzt diese Formel an, warum. Und wie gesagt, es geht immer nur darum, wie können sie die Repetition kaschieren? Wie können sie dieses Spiel frisch halten, auch wenn es natürlich viel zu viel verlangt ist, ein Gameplay zu haben, das 60 Stunden lang wirklich durch die Bank spannend bleibt. Das hat viel damit zu tun, wie man diesen Cocktail eben mixt. Wir haben jetzt ein super interessantes Setting, 16. Jahrhundert in Japan. Alle, die die Shogun-Serie von Disney Plus kennen, wissen, dass es ein interessantes Setting ist, weil ihr müsst wissen, Japan war bis zu dem Zeitpunkt jahrzehntelang, vielleicht sogar ein gesamtes Jahrhundert lang, isoliert. Die haben nur von sich selbst gelebt und dann haben sie die Grenzen geöffnet und dann haben auch angefangen, europäische Länder mit denen zu handeln. Was aber natürlich dazu kam, war, dass die Europäer auch ihre Religionen mitgebracht haben. Das heißt, so Japan konnte sowohl wirtschaftlich profitieren, in Anführungszeichen, oder sagen wir mal, es wurde wirtschaftlich und kulturell beeinflusst. Damit einhergehen viele neue Sachen, aber auch gleichzeitig verschwinden damit alte Traditionen. Und Japan befindet sich in einem Krieg auf so vielen Ebenen, wirtschaftlich, religiös, kulturell, kriegerisch. Also es kommen Gefahren aus dem Ausland, es kommen aber Gefahren im Inland, weil sich die ganzen Clans und die ganzen Fürsten allesamt nach der Macht streben und eben dem Oberhaupt eben alles abstreitig machen wollten, wer der gleichzeitig mit unglaublicher Grausamkeit regiert, um diesen ganzen Laden zusammenzuhalten. Super interessant, kulturelle Blütezeit, absolute Grausamkeit, das ist ein super ambivalentes, interessantes Setting. Es ist leider nicht mehr so originell wie vor ein paar Jahren, weil jetzt mittlerweile sehr viele Spiele dieses Setting verwenden. Ich finde aber, als ich damals sagte, oh, Ghost of Tsushima braucht es jetzt noch in Japan, Assassin's Creed, die haben noch mal was Unterschiedliches gemacht. Und ich komme gleich auf die Teile zu sprechen, die ich in Shadows noch mal interessant finde, warum das eben nicht nur das Japan-Spiel Nummer 8 ist. Wir haben jetzt zwei Stories mit zwei Charakteren. Es gibt jetzt nicht mehr diese cringe Charakterwahl, die es jetzt noch in Assassin's Creed Odyssey und in Valhalla gegeben hat, wo wir mussten zuvor immer nur Kerle spielen. Und Frauen konnte man jetzt nicht festsetzen. Dann hätten sich manche Leute darüber geärgert. Nee, ich kann mich auch mit einer Frau nicht identifizieren. Ich brauche den Kerl. Und deswegen musste ja jeder Charakter jetzt auch noch so ein männliches Äquivalent haben, was wir bei den vorherigen Teilen nie hatten. Also auch hatten wir auch kein weibliches Äquivalent. Jetzt muss es plötzlich ein Rollenspiel sein. Und das fand ich auch gerade, wenn ihr euch die Marketingkampagnen anguckt, ist es schon manchmal ein bisschen cringe, wenn ein Charakter im Fokus steht, aber er dann noch irgendwie so eine zweite Version von sich selbst braucht, um irgendwem zu gefallen. Das war in Valhalla noch am merkwürdigsten. Jetzt finde ich auch, Ubisoft lernt dazu oder bereitet stückweise vor, noch progressiver zu sein, noch konsequenter zu sein und zu sagen, das ist die Erfahrung, die wir bieten. Wir müssen es nicht allen Leuten recht machen. Wir laufen nicht jedem hinterher. Und da hat es ja gerade bei der Zwei-Story-Geschichte Yasuke und Naoe, wir spielen eine Shinobi und einen Samurai. Und dieser Samurai ist eben, es ist eine schwarze Person, die völlig, also die ist, fühlt sich völlig fremd in Japan, und während Naoe halt in Japan aufgewachsen ist, wir kriegen jetzt zwei super interessante Perspektiven, und diese ganze furchtbare Bubble, die Ubisoft da Woke entgegengeschrien hat, und kurzer Exkurs, meine lieben Woke-Zombies, die nicht wissen, was dieses Wort eigentlich bedeutet, aber Hauptsache man kann es schreien und alle anderen schreien mit, aber keiner von euch weiß es eigentlich, was es meint. Ich weiß, dass ihr Dinos alle Schiss vor der Zukunft habt, wirklich. Und ja, man nimmt euch ja euer altes, konservatives Gaming weg. Und eigentlich müsstet ihr verstehen, dass Gaming durch Diversität nur noch besser wird. Es werden dadurch ja keine schlechteren Spiele, es werden einfach nur buntere Spiele, und sie bilden auch viel besser die Gesellschaft ab, in der ihr auch lebt. Aber wenn ihr unbedingt in euren Games in einer Gesellschaft leben wollt, die rückschrittig, veraltet, konservativ, stur, dämlich seid, dann spielt Spiele von, weiß ich nicht, 2000 bis 2010, dann dürftet ihr eigentlich keine modernen Spiele mehr spielen. Aber ne, wie ich schon eben sagte, es kann immer so gut wie keine allgemeingültige Aussage getroffen werden, vor allem bei so multikausalen Komplexen und Situationen. Aber wenn eine Gruppierung vor allem gar keine Aussage treffen sollte, dann vor allem ihr. Denn wenn Spiele sich beispielsweise wie Dragon Age Vanguard sich nicht gut verkaufen, dann hat das nichts damit zu tun, weil ihr vorm Release permanent geschrien habt, dass euch das alles zu woke ist. Nein, ihr könnt definitiv für euch und eure cringen Ängste sprechen, aber ihr repräsentiert auch nur einen kleinen Teil der Käuferschaft. Genauso wenig wie wir Hardcaller irrelevant sind, weil es muss sich am Ende bei allen verkaufen, so seid ihr auch nicht für Dragon Age Vanguard relevant. Ihr habt keine Argumente in diesem Kontext, ihr habt nur einen Kommentarbereich und das Privileg, dass man euch zuhört, aber euch nicht eure Argumente zersiebt. Euch nimmt niemand etwas weg, Spiele werden dadurch besser, Gaming kommt damit noch mehr in der Gesellschaft an. Es bringt nichts, das Rad der Zukunft zu blockieren, das dreht sich sowieso weiter. Ich muss nur hinzufügen, ich halte Ubisoft dahingehend für wirklich ein progressives Studio, und ich finde es toll, dass sie halt auch in ihren Spielen immer versuchen, halt Statements zu setzen. Es wäre cool, wenn sie das in ihrem eigenen Unternehmen auch tun würden, denn das ist ja so witzig, weil Ubisoft sehr viel auf Progressivität in ihren Spielen Wert legt, aber gleichzeitig super sexistisch im eigenen Unternehmen ist. Man kann aber trotzdem natürlich, das heißt nicht, ich möchte damit nicht sagen, dass man gar nichts an solchen Spielen kritisieren soll. Man soll nämlich sich auch immer angucken, wie ist es halt dargestellt, und man kann darüber sprechen, nein, ein Spiel ist nicht woke, nur weil es schwarze Personen thematisiert oder behandelt. Man kann aber darüber kritisieren, ist es wirklich notwendig, bei Yasuke, wenn er kämpft, Rap im Hintergrund einblenden zu müssen. Das ist fragwürdig, darüber kann man sprechen. Ich finde es trotzdem cool, dass mit den zwei Stories, dass wir zwei Perspektiven auf ein super interessantes Setting bekommen. Und ihr seht auch schon, das ist ein super interessantes System, und da gibt es viel Abwechslung, da gibt es viel Spielraum. Ich finde es interessant, und das hat ein Fragner und ich auch festgestellt, es ist das Spiel der vielen Optionen. Ohne Dinge auszuschließen und ohne euch zu Dingen zu zwingen, euch aber immer die Möglichkeiten an die Hand zu geben und dass ihr irgendwie nichts vom Spiel verpasst, egal für was ihr euch entscheidet. Und das funktioniert richtig gut, siehe in einem Vergleich zu einem Starfield, wo so viele Features drin sind, die sich alle gegenseitig blockieren und dafür sorgen, dass sich jeder einzelne Spielertyp langweilt. Das ist auch ein Statement. Das kann man auch machen. Hier habt ihr das Gegenbeispiel. Nichtsdestotrotz, ich rede nur so um die ersten paar Stunden von Assassin's Creed Shadows. Den Rest müsst ihr euch selber angucken. Aber wenn wir uns zum Beispiel mal den Einstieg angucken, ich finde es interessant. Man merkt, Ubisoft legt Wert darauf, nicht generisch zu sein. Also sie haben jetzt eine gute Abwechslung von gutem Content und generischem Content. Und dieser Einstieg, der ist kinotastisch, gleichzeitig ein bisschen weird, denn er dauert sehr lange. Ich glaube, nach 10 Stunden würde ich sagen, habt ihr diesen Einstieg erst verlassen, weil das eigentlich alles noch ein Tutorial ist. Es ist super weird für einen Racheplot, weil unser Dorf wird angegriffen, wir sind im Krankenhaus, dann ziehen wir wieder los und dann sind wir wieder im Krankenhaus. Wir verlieren unseren Vater relativ früh im Spiel und dann baut sich so ein Racheplot auf und wir haben eine gesamte Karnevalsmannschaft, weil ja auch alle Fürsten gleichzeitig an einem Mord beteiligt sein müssen und anhand unserer Erinnerungen wissen wir ungefähr, wie diese Karnevalsmannschaft ausgesehen hat. Wahrscheinlich alles Prä-Templer oder eben Templer. Es ist merkwürdig, dass wir zweimal im Krankenhaus aufwachen. Es ist merkwürdig, dass wir mehrfach Tutorials durchspielen müssen, obwohl wir schon längst richtig gekämpft haben. Also der ganze Einstieg ist in super Kuddelmuddel, hat aber auch so krasse Stärken, weil er das Tempo rausnimmt und nicht sagt, nee, ich bin kein Freizeitpark, sondern ich versuche dir jetzt eine Geschichte zu erzählen und dafür brauchst du ein bisschen Vorspann. Du musst verstehen, worum es hier geht. Ich muss dir etwas erbauen, damit du verstehst, okay, und von diesem Standpunkt aus musst du in die Story gehen. Und das funktioniert. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und ihr habt sehr viel Generisches und sehr viel trotzdem Handgutgemachtes in diesem Spiel. Nämlich gerade bei Rache-Stories, wenn ich Menschen nicht kenne und die dann sterben, dann empfinde ich nichts für die. Gleichzeitig gibt es Missionen in Assassin's Creed, wo ihr so ein bisschen in die Vergangenheit blicken könnt, um nochmal im Nachhinein Bezug zu diesen Charakteren aufzubauen. Aber seht euch Last of Us an. So funktioniert das, wenn ihr wirklich Gefühle für einen Racheplot wecken wollt. Das funktioniert in Assassin's Creed nicht. Ich weiß, ich bin dann in einem Rache-Action-Film und muss mich dann in dieses Rache-Setting begeben, auch wenn ich es innerlich überhaupt keine Wut empfinde, sondern das einfach nur die Karotte eben ist und nicht die Karotte, ich muss Atlantis finden, sondern eben die Karotte, die blutrote Karotte, ich muss jemanden umbringen. Dann ist das halt so. Es gibt noch so einen kleinen Jungen, den wir kennenlernen, der so ein bisschen wie so ein Haustier, wie so ein Sidekick funktioniert, der ist so ein bisschen verantwortlich für den Familienanteil und gerade im Deutschen quietscht der so unglaublich rum. Kennt ihr diese Barbie-Filme, wenn Barbie halt irgendein Märchen durchlebt und dann laufen so kleine Mini-Barbies um sie herum? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, eine heißt Kelly. Und dieser kleine, ich weiß nicht, wie er heißt, der kleine Junge in Assassin's Creed Shadows, der wirkt auch wie so ein Barbie-Mini-Sidekick. Er nervt ein bisschen, er hat tatsächlich aber auch einen interessanten Hintergrund. Und das finde ich interessant, wie es Ubisoft schafft, mich hier permanent doch wieder zu überraschen, wo ich mir denke, ist das jetzt wieder Ubisoftig? Und nein, oh, not bad. Dieses Spiel ist gewissermaßen wie eine versteckte Klinge, nur wenn sie euch erwischt, werdet ihr halt einfach überrascht. Und das finde ich echt nicht schlecht. Reden wir kurz über die Dialoge. Sie hatten mal gesagt, dass sie mal KIs auch einsetzen wollen. Ich weiß nicht, ob sie es schon längst tun. Bei manchen Dialogen hat man das Gefühl, dass es so eine KI-Stammelei ist, weil manche Dialoge sich echt so lesen, als würde man generisch über Rache, Gewalt und Dings reden. Ihr habt ganz oft jetzt in diesen Dialogen diese Glückskeks-Weisheiten. Ein Berg besteht aus Splittern. Ein Donner ist ein Huhn, das das Meer noch nicht gesehen hat auf einem Boot, wenn es mit einem Gabelstapler gefahren ist. Es sind alles, jeder ist da so super weise und philosophisch. Alle Leute sind Yoda und das ist schon echt cringy, während es dann wieder so Szenen gibt, die einfach mal durch Schweigen funktionieren. Wo Charaktere einfach nur im Raum sind, sich angucken, ihr seht durch die Blicke, was die gerade denken, aber die müssen das nicht alles irgendwie super gestelzt austragen. Manchmal dachte ich mir in den Shadows, ja, das ist definitiv Assassin's Creed, wenn da einer irgendwie eine krasse Rede hält und wir müssen für unsere Freiheit kämpfen und es passiert in mir absolut nichts, sondern ich denke mir nur so, oh, war das peinlich. Und dann gibt es wieder so Szenen, wo ich mir denke, oh, da hat sich aber gerade Last of Us in dieses Spiel verirrt. Da dachte ich mir so, ich habe gerade was gefühlt, ich war gerade so, oh, Oh, ich war mal dieser, ich bin dieser Charakter gerade dort. Ich bin nicht nur die Person, die die Charakter durch die Gummi-Hüpfburg steuert. Ich bin dieser Charakter und ich empfinde gerade seine Gefühle. Die Verschmelzung funktioniert. Ubisoft, nicht schlecht. Reden wir kurz über das Gameplay. Und das fand ich auch lustig, weil Fragnert ist wirklich mehr so der Gameplay-Mensch. Der freut sich definitiv aufs Gameplay. Ich bin mehr so ein Story-Mensch. Für mich wird über die Jahre Gameplay immer unwichtiger. Gameplay muss ein Ausdruck von der Story sein. Für ihn ist es wichtig, dass man in diesen Spielen auch wirklich sich gameplay-technisch ausleben kann. Ich finde beide Ansätze vollkommen in Ordnung und vollkommen nachvollziehbar. Für mich ist gameplay-technisch definitiv auch was dabei, weil wir können stealthen. Naoe ist Main-Character, ist definitiv Main-Character. Yasuke geht so ein bisschen unter. Die ganze Story ist auf Naoe ausgelegt und sie ist jetzt nicht nur, sie ist nicht nur ein Stealth-Character, sondern sie hat das kannst du auch richtig gut ausbauen. Du hast einen Enterhaken, du kannst schleichen, du kannst Lichter löschen, du kannst Attentate durch Papierwände vollziehen. Du bist komplett unterlegen und musst auch Stealth spielen. Also das ist, stellenweise ist es jetzt so, dass man diese beiden Charaktere hat, aber die spielen sich wie zwei unterschiedliche Spiele. Das Katana ist wuchtig, brutal und schnell, also diese Kill-Animationen sind schon echt hart, richtig gut. Also das darf auch schön brutal sein, ich finde, das ist halt eben authentisch. Andere Waffen machen auch Spaß, deren Namen ich jetzt euch nicht sagen kann. Eins ist so ein Morgenstern mit einer Kette, kleines Messer. Das macht schon ultra Spaß, auch wenn es manchmal echt goofy-artig ist, wie Gegner gegen uns kämpfen. Exploration finde ich auch einen interessanten Ansatz. Ja, hat das natürlich auch schon früher gegeben, aber jetzt in dieser Kombination, ihr bekommt bei Missionen, bekommt ihr nur gesagt, wo etwas ungefähr ist. Ihr bekommt drei Hinweise. Ihr könnt auch Speer losschicken oder macht es eben selbst. Es ist südlich vom Tempel. Es befindet sich in diesem Land. Es befindet sich rechts davon. Und das ist immer so eine kleine, ich finde, es nervt mich gar nicht mal, weil es mich dazu zwingt, mich mit der Welt auseinanderzusetzen. Es nimmt so ein bisschen wieder das Tempo raus. Es gibt mir so eine kleine Schwierigkeit. Es serviert mir Dinge nicht einfach nur auf dem Serviertablett. Ich muss ein bisschen was arbeiten. Und das bin ich immer eher bereit, als irgendeine Grind-Arbeit zu legen, weil ich muss für den nächsten Level 20 Gegner, muss ich aber jetzt so und so oft Leute töten. Das ist dann nervt eher. Aber dieser Punkt, ich habe mir ja gefälligst, in der Welt auch manche Sachen zu verdienen, finde ich okay. Finde ich richtig gut. Macht Spaß. Ich muss mich mit der Karte auseinandersetzen, ich wandere nicht einfach nur von Marker zu Marker, sondern ich muss auch strategisch gucken, ja, wo sollte ich mal einen neuen Schnellreisepunkt mehr aufbauen, weil ich wahrscheinlich öfter in diese Regionen muss. Wie sehen die Regionen eigentlich aus? Was ist eine Tempelanlage? Wo ist ein Gebirge? Wo wird sich wahrscheinlich da ein Dorf befinden? Ich muss viel mehr mit dieser Karte interagieren, ich muss viel mehr mit ihr arbeiten. Ich hatte es ja schon aufgemacht, ne? Ihr habt wirklich eine interessante zwei Hälften Geschichte. Einerseits bleibt Ubisoft generisch, wechselt sich aber dann auch wieder ab. Das merkt man auch bei den Missionen. Ihr habt Fetch-Quests und die sind irgendwie so merkwürdig versteckt, weil wenn ihr dann mitten im Dialog über irgendwas Ernstzunehmendes redet, und es ist ein wirklich sehr filmisches Assassin's Creed, mit wirklich auch interessanten Dialogen, manche Dialoge sind drin, weil sie drin sind, manche Dialoge haben gerade wirklich ein Thema, habt ihr zum Beispiel auch Fetch-Quests innerhalb von Dialogen, ja, ich habe eine Statue verloren, die muss geholt werden, ja, da gibt es böse Menschen, die müssen erst weggemacht werden, bevor es ja weitergeht. Und das fällt dann ja schon auf, dass man immer Gegenstand A holen muss oder Person B umbringen muss. Das ist dann so ein bisschen, es ist echt gut kaschiert, auch wenn es ein bisschen nervt. Und dann habt ihr gleichzeitig wieder so Experimente, dass ihr eine Teegesellschaft vorbereiten müsst. Ihr müsst eine gesamte Mission vorbereiten, ihr müsst ein Gewand kaufen, ihr müsst einen Ort auskundschaften und dann müsst ihr während einer Teegesellschaft die ganzen Bräuche vollziehen und die ganzen, an den ganzen Regeln halten und dann eben mit die Person ausspionieren, um zu gucken, ob da euer Opfer drunter ist. Und das halte ich für einen cleveren Mix aus Gameplay-Mission und Discovery-Mix. Das hat mich bei Assassin's Creed immer gestört. Warum ist der Discovery-Modus, also warum gibt es nur einen Modus, der auf die Kulisse mal ein bisschen eingeht, auf die Details eingeht, und warum ist das plötzlich fürs Gameplay, also für den normalen Singleplayer, so irrelevant? Das fühlte sich manchmal so an. Call of Duty spielt man nicht mehr in der Kampagne, weil da ist ja Story, ich spiele ja nur noch den Multiplayer, und so hat sich das manchmal angefühlt. Die haben sich so viel Mühe mit dieser Kulisse gegeben, aber eigentlich wird es ja weggeschmissen und kein Mensch muss aktiv Geschichte lernen, wenn er nicht will. Lernen ist ja so furchtbar. Und das ist einfach eine super interessante Möglichkeit, dass ich was über japanische Kultur lernen darf und das gleichzeitig storytechnisch einsetze. nicht schlecht. Das sind kleine, feine Pinselstriche. Und dann ist es zum Beispiel auch, das ist so das Beispiel, warum auch so eine Fetch-Quest funktionieren kann. Ich muss als Naoe eine Statue aus einem geplünderten Dorf bergen. So, ich könnte auch reingehen und alle umbringen. Oder ich bin bei Nacht an diesem Dorf und schleiche mich von Hütte zu Hütte und vernichte alle Feinde, ohne dass die wissen, dass ich da war. Und dieses taktische Auseinandernehmen und dieses Abwarten, in den Brunnen klettern, hier eine Person cachen, da eine Person cachen, Luftattentat, wieder verschwinden in der Dunkelheit. Das Gameplay macht halt Spaß. Und es ist mir fast egal, warum ich es gerade machen muss. Aber hier, und das habe ich letztens schon bei Skyrim gemerkt, Skyrim ist zum Beispiel gameplay-technisch super langweilig. Eigentlich führt mich aber immer an interessante Orte. Und das kann jetzt Shadows auch echt gut, bedingt natürlich auch durch Wetter und Tageslichtverhältnisse. Da treffen einfach ganz viele verschiedene Zutaten aufeinander, die die Erfahrung qualitativ halten. Also hier spielt alles echt gut zusammen. Andere Mission, die eigentlich auf dem Papier generisch aussieht, aber trotzdem irgendwie interessant ist, wir müssen einen ganzen Clan an Samurais ausschalten, die miteinander verwandt sind. Und die halten sich alle in Kyoto auf. Aber wir können halt anhand der Reihenfolge, weil es gibt diesen Trick, dass nämlich alle sind versteckt, aber wenn wir beispielsweise den Vater der Familie umbringen, wenn wir den finden, der am schlimmsten versteckt ist, dann kommen alle gleichzeitig, dann greifen uns alle an, damit können wir diese Mission abkürzen. Wir können natürlich auch alle nach der Reihe umbringen, um mehr Hinweise zu erhalten, wie wir den Vater finden können. Wir können es aber auf die schwere Art lösen, dass wir ihn finden und dadurch alle anderen kriegen. Das ist nicht schlecht. Also es ist nicht drin, um drin zu sein, sondern es ist immer so wie bei einer Museumsführung, was könnten wir hier noch einbauen, damit wir so eine kleine, feine Überraschung drin haben. Reden wir kurz über Yasuke. Ist für mich der Hulk, ist für mich der Iron Man, ist für mich der langweiligste, ist leider, also rein gameplay-technisch ist er langweilig, weil er einfach alles durch alles durchmarschiert. Die Kämpfe mit ihm sind entweder viel zu leicht, oder sie sind langweilig, weil die Gegner gegen uns halt ganz gut durchhalten und wir uns dann eigentlich nur noch abwechselnd schlagen und blocken müssen. Sie ziehen sich halt zu lange. Also da hat man irgendwie das Mich-Verhältnis mit ihm nicht so gut getroffen, dass wirklich jeder Kampf mit ihm interessant ist. Ich finde aber den Charakter interessant. Vor allem, weil er von allen Leuten halt irgendwie erstmal beäugt wird. Dann gibt es Leute, die sich vor ihm verbeugen, weil er eben ein Samurai ist in so einer richtig krassen Rüstung. Die Kämpfe sind wiederum witzig mit seinen Fähigkeiten. Und ich glaube, die Kämpfe werden auch umso unterhaltsamer, je mehr Fähigkeiten wir haben. Also, dass wir Leute durch die Luft kicken oder dass wir ganz schnell einen bestimmten Hieb ausführen. Das ist durch diese Fähigkeiten, durch diese RPG-Fähigkeiten, die ja auch, glaube, sie sind wahrscheinlich schon seit früher da, aber ich kann mich vor allem an sie in Odyssey erinnern mit dem Sparta-Kick. Dadurch sind auch diese Metzel-Metzel-Schlachten wieder spannender. Das muss sich aber, glaube ich, aufbauen. Man muss ein bisschen Zeit in diesen Charakter investieren. Ich finde es aber nichtsdestotrotz, jetzt mal unabhängig vom Kämpfen, finde ich es eine interessante Erfahrung, mit ihm durch diese Welt mich zu bewegen, allein von seiner Physis, weil das so ein wirklich großer Mann ist. Gerade auf seinem Pferd, das diesen richtig großen Charakter tragen kann. Also dieses Pferd ist schon ein Mutant für sich. Und auch in Dialogen, wie er halt reagiert, ist eine Präsenz für sich selbst. Und dieser Charakter macht storytechnisch für mich sehr, sehr viel Sinn, während er gameplay-technisch hinter so einer super ausgebauten Naoe mit ihrem Stealth-Gameplay, was halt einfach interessanter und raffinierter ist, ist halt so ein Haut-rauf-Charakter, der gewissermaßen jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, der Meme, dass das Meme dessen ist, weil wir früher Assassin's Creed eigentlich, viele Leute haben Assassin's Creed nicht stealthig gespielt, sondern einfach nur so Rambo-mäßig, ist das jetzt dieser eine Rambo-Charakter, der diesen Spielstil halt repräsentiert. Während Naoe halt genau dasjenige ist, was ich schon seit Assassin's Creed 1 gefeiert habe und was für mich seit Assassin's Creed Brotherhood mit den optionalen Quests richtig stealthy zu spielen ist, super funktioniert. Also es ist eine Zusammenführung verschiedener Assassin's Creeds. Jetzt rede ich noch über den ganzen Teil, ab dem, wo Fragnard wieder natürlich voll in seinem Element ist und da verliert mich Assassin's Creed Shadows, das Dorf zu bauen, irgendwelche Hütten nebeneinander zu stellen und oh, wir können jetzt den Buff kassieren und hier kriegen wir günstig Sachen und der braucht jetzt unsere Hilfe und dann kriegen wir irgendwo anders auch wieder Flummi-Punkte, die mir in irgendeiner Tabelle dargestellt werden. Und yeah, Schadenswerte, Blutungseffekte, wir haben eine super Rüstung. Es ist für mich dieser Punkt, und das meine ich jetzt wirklich nur überspitzt, das ist diese eine Szene in Shrek 3, wenn Shrek mit Esel und Carter wenn die in diesem College sind und dann auf diese Nerd-Gruppe zugehen und diese Nerd-Gruppe gerade irgendeine Art Spiel spielen und dann würfelt einer, jetzt hat meine Super-Action-Figur 80 Punkte mehr, yeah! Und das ist diese Szene, an die ich immer denken muss, wenn man so mathematisch an diese Spiele rangeht. Das macht für mich dann Sinn, wenn diese ganzen Skill-Geschichten auch irgendwie funktionieren, einen Unterschied machen. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass es ähnlich wie bei Dead Island ist. Ja, ich kann dann super krasse Waffen haben und noch schneller und noch mit mehr Streusel und mit mehr Feuer durch die Kämpfe ziehen. Aber letztendlich werden die Kämpfe nicht besser. Also sie sind jetzt bunter, sie sind jetzt vielleicht schneller und man performt und es ist super Choreografie und so. Aber es hätte jetzt nicht sein gemüsst. Es ist so optional. Und auch hier wieder, wenn man mir eine Hürde in den Weg legt, dann kann ich auch drauf reagieren. Wenn man mir eine Option gibt, mit der ich arbeiten kann, die aber super optional ist und eigentlich auch nicht die Erfahrung, die Story-Erfahrung irgendwie erweitert, dann brauche ich sie auch nicht. Es macht die Erfahrung nicht besser, es sei denn, man würde mir Kämpfe an die Hand geben, für die ich halt so spezifiziert arbeiten muss. Und das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. God of War 2018. Ihr musstet im gesamten Spiel nie wirklich euch mit Fähigkeiten auseinandersetzen. Ihr musstet euch nie mit Waffeneffekten oder irgendwas auseinandersetzen, weil ihr einfach nur durchstraxen konntet. Das hat halt funktioniert. Wenn ihr aber dann plötzlich auf die Walküren trefft, dann merkt ihr plötzlich, dieser Gegner braucht mehr Taktik. Dieser Gegner braucht, der verlangt euch alles ab. Und dann macht es auch Sinn, weil ich muss mich damit auseinandersetzen, um halt über hier zu überleben. Das ist in Assassin's Creed nicht notwendig. Es gibt bestimmt ein paar Matches, in denen das einen Unterschied macht, aber in den meisten nicht. Weshalb ich auch alle Truhen ignoriere, ich irgendwie ein paar Rüstungen einsammle, aber diesen ganzen Bereich ignoriere ich und Assassin's Creed Shadows bestraft mich dafür nicht. Danke dafür. Aber es ist halt wieder der Teil, der seit dem RPG dazugekommen ist, der mich nicht interessiert. Ich vermisse wirklich die Söldnergeschichte, die natürlich auch irgendwie aus Patentgründen wegen Herr der Ringe, Krieg von Mordor, Nemesis-System, Patent etc., das haben sie dann halt nach Odyssey mussten sie es rausnehmen. Das fand ich richtig gut. Das hat diese Open World nochmal abgerundet. Es gibt sowas Ähnliches, habe ich jetzt gerade schon kurz gesehen in Shadows, das Ronins oder Ronins euch auflauern. Es ist, ich weiß nicht, ob es, nein, also definitiv nicht vergleichbar, aber es scheint noch drin zu sein, aber in einer Form, wie man sie eigentlich ignorieren kann. Aber ich dachte mir so, das hat mal so das gesamte Moralsystem oder sagen wir mal lieber Polizeisystem, Militärsystem, Milizsystem interessant gemacht, dass wir ja auch gejagt werden können. Und das machte den Weg zwischen A und B interessant. Womit ich jetzt komme, was macht den Weg? Und das ist immer die große Frage bei Open-World-Spielen, weil nur weil eine Welt da ist, ist sie noch lange nicht spannend. Das ist das Problem. Skyrim habt ihr 360 Grad Lore. In Assassin's Creed habt ihr 360 Grad Kulisse. Wie bleibt der Weg zwischen A und B, zwischen Ziel A und B spannend, wenn wir währenddessen nicht kämpfen müssen, wir kein Auto fahren und eigentlich nur Welt hinter uns bringen müssen? Und jetzt setzt Assassin's Creed Shadows einen absoluten Sweet Spot mit einem System, von dem man denkt, dass es eigentlich gar nicht so viel ausmacht, letztendlich aber interessant ist, denn auch die Wettererweiterung bei Sims 4 ist eine der beliebtesten Erweiterungen und da kann man sich irgendwie denken, hä, warum eigentlich? Es macht das Spielgefühl so viel anders. Und ich würde sagen, selbst wenn ihr euch nicht viel mit Atmosphären in Spielen beschäftigt, ihr tut es vielleicht unterschwellig. Es macht unglaublich viel aus, eine Atmosphäre. Und diese Welt, sie hat wieder, da rede ich gleich drüber, sie hat wieder irgendwelche generischen NPCs, aber sie hat jetzt Wetter und Tagesverhältnisse und Tageszeiten. Und diese Welt atmet, sie hat Wind, ihr habt kein Urlaubsfeeling mehr. Das ist nicht nur irgendeine Kulisse, die Japan darstellen soll, das ist Japan. Ihr seid wirklich da. Und das merke ich vor allem an Orten, die jetzt nicht so Sonnenschein sein müssen, sondern Japan hat halt sehr viele Gesichter. Und gerade in so einer Klosterruine aufzuwachen, die total nass ist und der Schnee, wenn man durch den Schnee stapft, es ist eigentlich eine super unangenehme, für sich selbst stehende Naturlandschaft. Und das feiere ich, dann wirkt halt wirklich Gaming wieder wie eine Simulation der echten Welt und nicht nur, wir haben hier drei Urlaubssettings aufgebaut, weil du magst ja Sonnenschein. Nein, zeigt mir die Welt aus allen Perspektiven. Und dann habt ihr Wind, ihr habt Gewitter, ihr habt Blätter, ihr habt Nässe, ihr habt Donner. Diese Welt bleibt zwischen A und B frisch, weil es immer wieder anderes Wetter gibt. Alle 2 Stunden wechselt die Jahreszeit und jede Ebene sieht in jedem Wetter und jeder Jahreszeit anders aus. Was bleibt diese Welt gerade? Einfach frisch. Meine Augen ermüden nicht, sie blenden nichts mehr aus, sie nehmen das wirklich wahr und ich es ist wieder so ein schönes Spiel, wo man wirklich mit dem Screenshotten nicht mehr aufhört. Das ist echt gut. Gleichzeitig ist für NPCs auch diese Geschichte, warum das mit der Karte so gut harmoniert oder mit diesen Missionshinweisen. Wenn zum Beispiel der Missionshinweis ist, haltet Ausschau nach einem Karren, dann ist man auch wieder dazu geneigt, diese Kulisse mal wahrzunehmen, weil mich das ja auch eine Story weiterbringt. Das bringt natürlich nichts, wenn die Umwelt nicht mit in die Mission einbezogen wird und dann ist es für mich halt einfach nur Kulisse, die ich ignorieren soll oder schlimmstenfalls vor meinem Pferd nervt und die ich halt umreiten muss oder so. Aber hier ist es halt so, ich muss mich auch mal ein bisschen mit was auseinandersetzen, wo würde man beispielsweise einen Marktplatz hinbauen? Wo ist was? Ich muss mich mit dieser Welt auseinandersetzen. Und gleichzeitig ist es schön, da stehen eben nicht nur NPCs rum. Ich habe tatsächlich an einem Brunnen habe ich einen Vater mit 2 Kindern gesehen. Die beiden Kinder haben halt gegeneinander gekämpft. Also so rein spielerisch. Und er hat sich das angeguckt. Ihr habt jetzt NPCs in Situationen, die Geschichten erzählen. Das mag sich wiederholen, aber hier, es macht einen gewaltigen Unterschied, dass das Auge belohnt wird dafür, dass es die Augen offen hält und nicht einfach nur immer weiterreitet, hier Aussichtsturm, weiterreitet. Ich komme zum Ende meiner Review. Oft ist es so, ich bin der Meinung, wir sollten uns nicht immer noch mehr Freiheit von Videospielen wünschen. Videospiele müssen nicht diese Simulationen sein, in denen wir Freiheiten ausleben, die wir im echten Leben nicht haben. Darum sollte es eigentlich nicht gehen. Also die sollten nicht so einem krassen Kontrast zur realen Welt stehen. Die sollten Erweiterungen und Simulationen derselben Welt sein. Und dass wir einfach unterschiedliche Perspektiven einnehmen können. Ich muss nicht im Paradies, ich muss nicht im Schlaraffenland sein. Ich finde es viel spannender, wenn Gaming auch Realität darstellt und deswegen habe ich oft das Gefühl, wenn ein Spiel zu viele Freiheiten lässt, dann ist es oft halt auch beliebig. Dann hat das irgendwie keine Konsequenz, es hat keine Reaktionen. Und das ist so ein Spiel, das trifft sehr viele Entscheidungen und macht auch ganz viele, es gibt gewisse Konsequenzen, die halt mit euren Entscheidungen zusammenhängen. Und wenn ihr Naoe spielt, könnt ihr nur Stealth spielen. Und wenn ihr Yasuke spielt, könnt ihr nicht Stealth spielen. Und das ist halt erfrischend, weil sonst waren es halt immer Charakter in Assassin's Creed Spielen, gerade in den modernen RPGs, die halt auf alles geskillt werden konnte und das machte halt alles so super beliebig. Und dann macht ein RPG-System auch keinen Sinn mehr, weil ein RPG-System lebt halt von der Individualisierung und nicht von der Verallgemeinerung. Eben, dann macht die Spezialisierung gar keinen Sinn. Und das mag ich, gerade selbst die generischen Dinge sind nicht so schlimm, weil sie sind immer unterbrochen von guten Sachen und dann habt ihr auch manchmal einfach leichte Trash-Missionen, wo ihr mit einem Hund redet, der einfach immer bellt und quasi auf eure Fragen reagiert und einen gesamten Racheplot aufmacht und es ist einfach total daneben, macht aber Spaß. Und Ubisoft schafft in Assassin's Creed Shadows einen guten Ausgleich zwischen Dingen, die euch überraschen sollen und Dingen, die einfach drin sind, die ein bisschen generisch sind, aber einfach nichts, sie zerstören die Erfahrungen. Sie treiben sie nicht unbedingt an, aber sie zerstören sie auch nicht. Das ist ein kürzeres Spiel, sie kaschieren ihre Repetition gut, weil die Repetition wird halt irgendwann passieren und das lobe ich mir bei einem Spiel, das halt eben so groß sein muss anscheinend. Ich würde auch kleinere nehmen, ich fand Mirage interessant. Ich glaube, auch mit kleineren Spielen kann man trotzdem viele Leute abholen. Es hat nichts nur damit zu tun, dass Spiele lange dauern müssen, damit sich 80 Euro rentieren. Ich bin der Meinung, wenn meine Lieblingsstudios am Leben bleiben sollen, wäre ich auch bereit, 100 Euro für gute Spiele zu zahlen. Denn fairerweise, es erscheinen sowieso immer Spiele, die alle teuer sind und wir müssen nicht alle Spiele spielen. Ich glaube, dass es auch mehr so ein Problem mit unserer eigenen FOMO ist. Als wir damals jünger waren und noch nicht viele Spiele pro Jahr im gekauft und gespielt haben, haben wir uns auf die Spiele auch mehr konzentriert. Ich glaube, es macht wenig Sinn, 30 Spiele im Monat zu kaufen und dann für keines von denen Zeit zu haben. Vor allem, wenn all diese Spiele super lang sind. Und ich glaube, auch ein Studio, das weniger Spiele, kleinere Spiele macht, kann auch, beziehungsweise das kleinere Spiele macht, kann auch mehr Spiele entwickeln und mehr experimentieren. Versenkt halt nicht so viel Unkosten und muss dann auch nicht das Studio schließen. Ich bin gespannt, wo das hinführt, aber das ist mal wieder, und ich hasse diese Formulierung, aber Assassin's Creed Shadows ist eine gut ausgeglichene Klinge. Ich will hier nicht die Superlativkanone auspacken und wir müssen noch nicht permanent darüber reden, ob das jetzt der beste Assassin's Creed-Teil ist, auch wenn man diese Überschrift gerne liest. Aber Es ist echt ein interessantes Assassin's Creed. Vor allem, weil Ubisoft hier nicht eingeknickt ist. Die haben sich für Progressivität entschieden. Die erzählen eine diverse Geschichte. Sie haben einen diversen Cast. Da ist nichts pädagogisch irgendwie dran, sondern es wirkt einfach nur natürlich. Sie sind nicht eingeknickt und ich find's schön. Sie waren nicht faul. Sie waren auch nicht nur raffiniert, sondern sie haben an Spielende wie mich gedacht. Sie haben an Spielende wie euch gedacht. Und sie setzen sich sehr viel für Vergangenheit, aber auch für Zukunft ein. Und vor diesem Hintergrund, finde ich, muss man über Assassin's Creed reden. Es ist, ja, die kriegen keinen Preis für Game Design. Die kriegen Preise dafür, dass die große Spiele machen, die halt hübsch aussehen, aber oft nicht so viel Seele haben und 30 Stunden länger dauern, als sie sollten. Aber, und wir sollten eigentlich diese Zeit nutzen, in der wir über immer diese AAA-Hochburgen mit ihren Millionen Marketingkosten reden, sollten wir eigentlich mehr über Indie-Spiele spielen, die vielleicht sogar viel interessantere Spiele spielen, die viel besser für uns passen, aber die haben einfach nicht das Geld, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Aber andererseits, Assassin's Creed ist, ne, und das ist eigentlich jetzt ein schöner Kreisschluss mit dem Wetter, Assassin's Creed ist wie Wetter, man kann das nicht ignorieren. Manchmal sollte man es ignorieren, weil es halt auch wieder nur irgendein AAA-Spiel ist, aber gerade Shadows, gerade in so vielerlei Ebene, politisch, Gameplay-technisch, Story-technisch, eben nicht nur generisch, sondern eine super ausgeglichene Mischung und auch ein sehr interessant aufbereitetes Japan-Setting und wie gesagt, tatsächlich auch mal hier einen Zusammenschluss aus Gameplay und Discovery-Modus. Wir lernen, wir sind tatsächlich mal da. Das ist nicht nur, dass wir in Japan sind und 80 Broschüren eingesammelt haben und die nie lesen werden, sondern wir haben tatsächlich aus diesem Urlaub auch mal was mitgenommen. Ich werde nicht eine Review zu jedem Assassin's Creed machen, aber darauf war ich gespannt und ich fühle mich nicht schlecht, dafür wirklich viel Lob auszusprechen. Ich werde es nicht durchspielen, davon bin ich ganz felsenfest überzeugt. Aber das möchte mir eine gute Zeit bieten. Und dann möchte ich auch ein gutes Lob dafür aussprechen. Und wenn ihr das gehört habt, besucht mich gerne auch auf Spotify und Apple. Enliven gibt es überall. Und wenn ihr nicht genug davon bekommen könnt, dann sage ich, schaut euch die Deep Dives an. Schaut euch den Bonus-Content auf Steady an. Für Minimum 5 Euro im Monat geht's los. Und meine Deep Dives, da sind die ersten Folgen kostenlos. Da gehe ich zum Beispiel, gucke ich Silent Hill 2 bis zum letzten Pixel durch. Das ist die größte Analyse im deutschen Raum. Das darf ich so behaupten, weil ich einfach Unmengen an Zeit da rein investiert habe. Die nächsten Deep Dives sind Cyberpunk 2077, GTA 3, Silent Hill 3. Und alle anderen Folgen kriegt ihr dann eben hinter der Paywall auf Steady oder günstiger mit einer YouTube-Kanalmitgliedschaft. Ich weise aber darauf hin, das ist ein Spar-Abo, was ich eingeführt habe, aber da kriegt ihr nicht alles. Wenn ihr zum Beispiel alle Content-Formate haben wollt, überlegt, ob ihr bei YouTube das teurere nehmt oder ob ihr gleich ein Steady-Abo abschließt. Da bekommt ihr auch Formate wie BitWatch und alles andere. Im Spar-Abo, das ist mehr so ein Ding, um reinzugucken und um vielleicht motiviert zu werden, mal zu gucken, ob ihr einen Kanal oder ein Abo-Stufe höher schalten wollt. Aber alles kann, nichts muss. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, live das Leben und embrace das Chaos. Danke euch. Ciao.